0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Woche 4 ist vorbei und wir haben wieder einiges zu besprechen von dieser Woche. Es gab wieder viele Spiele, viele überraschende Ergebnisse. Wir hatten wieder ein London-Game, das aber nicht wirklich erwähnenswert ist. Das war wirklich sehr, sehr langweilig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem haben wir genug Spiele, um darüber zu sprechen in der Woche, wo es wirklich sehr, sehr viele Division und Rivalries gab. Und ich habe wieder zwei Experten bei mir heute. Das ist einmal der Clemens. Hallo Clemens.
Hallo Sebastian.
Und bei uns ist wieder der Florian. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, Clemens, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Spiel. Auch ein Division Game zwischen Green Bay und Chicago. Donnerstagabend war das Spiel. Und die Green Bay Packers haben das sehr, sehr deutlich gewonnen.
Ja, auf jeden Fall 35-14. Also klare Nummer. Aaron Rodgers 4 Touchdowns geworfen. Das klingt erstmal gut, hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass das so eine deutliche Nummer war, weil Chicago ja die Woche zuvor gegen Pittsburgh gewonnen hatte. Aber es ist nicht super gewesen bei den Packers trotzdem, denn es gab da Verletzungssorgen. Erstmal Ty Montgomery, der Starting Running Back, hat sich verletzt, Rippenbrüche zugezogen. Und dann hat sich auch noch der zweite Running Back, Jamal Williams, verletzt. Da kam dann Aaron Jones, auch ein Rookie, rein. Und der hat aber ein ganz gutes Spiel gemacht. 13 Läufe für 49 Yards und sogar einen Touchdown gemacht. Aber die schlimmere Verletzung für Green Bay gab es im dritten Viertel. Nämlich von Devontae Adams, dem Wide Receiver, der eigentlich schon gestoppt war. Und dann ist da Danny Trevathan, der Linebacker der Bears, voll reingeflogen. Und das sah erstmal sehr böse aus. Man hatte die schlimmsten Befürchtungen. Das hat vielleicht etwas erinnert an eine Szene 2015 zwischen den Cowboys und den Seahawks, als Ricardo Lockett leblos, praktisch bewegungslos am Boden lag. Und so ähnlich war das da auch, aber Devontae Adams hat Glück gehabt. Er hatte dann schnell wieder Bewegungen in den Extremitäten und nur eine Gehirnerschütterung. Und die Packers hoffen sogar noch, dass er am Wochenende wieder spielen kann. Und Trevathan wurde für seinen Hit auch für 2 Spiele gesperrt.
Genau, eine richtige Sperre, wie ich finde. Das war wirklich schon ein sehr, sehr übler Hit. Man hat es gesehen, als wer es noch nicht gesehen hat, es ist wirklich nicht schön mit anzugucken. Das war wirklich ein Hit, den man sich eigentlich auch sparen sollte. Da sollte man doch gucken, dass es da auch ist, auch wenn es eine Rivalität ist zwischen den beiden. Florian, die Chicago Bears waren von den Yards-Zahlen eigentlich ungefähr gleich mit den Green Bay Packers, aber sie hatten einen Quarterback in Mike Glennon, der Meinung war, den Ball sehr oft verlieren zu müssen.
Das kann man laut sagen. Der hat sich leider 2 Interceptions geleistet und dann auch noch 2-mal gefumbled. Das war ein Spiel zum Vergessen für ihn. Und ja, also die beiden Interceptions, die waren natürlich ganz schlimm. Und das Fumble dazu, das hat dazu geführt, dass Green Bay direkt mal mit ihrem zweiten Drive schon den zweiten Touchdown erzielen konnte, indem sie gerade mal 3 Plays gehen mussten, weil der Fumble quasi vor der eigenen Endzone passiert ist. Und dann war Green Bay mitten im ersten Quarter schon mit 14-0 vorne. Danach hat er direkt wieder gefumbled. Daraus konnte Green Bay aber leider kein Profit schlagen, sodass sie dann erst nach einer weiteren Interception auf 21-0 stellen konnten. Und so war das Spiel vor der Halbzeit fast schon entschieden. In der zweiten Halbzeit ist dann zwar ein bisschen besser geworden bei Chicago, aber wirklich gut war es tatsächlich nicht. Und ja, das hat ja jetzt auch Folgen für Chicago.
Genau, du hast angesprochen, es wird Folgen haben. John Fox hat sich dazu entschlossen, Mike Glennon nach Woche 4 zu benchen und den Rookie Mitch Trubisky starten zu lassen, Clemens. Trubisky, so viel sehen, haben sie ja getradet im Draft, um ihn ziehen zu können entsprechend. Muss jetzt mal gespannt, was man von ihm erwarten kann. Er braucht natürlich auch das Run-Game, was bei dem Spiel gegen Green Bay jetzt nicht so funktioniert hatte. Jordan Howard bei 18 Carries nur 53 Yards und Terry Cohen bei 6 Carries nur 24 Yards. Was erwartest du dir von ihm im nächsten Spiel?
Ich erwarte einiges, auf jeden Fall mehr als bei Mike Glennon. Denn eigentlich war ich kein Fan von Trubisky, mochte ihn von den 3 Erstrunden QBs am wenigsten vor dem Draft, war dann auch geschockt von dem Move der Bears. Aber in der Preseason sah Trubisky wirklich sehr gut aus. Und da kann man gespannt sein. Also ich denke nicht, dass er jetzt komplett untergehen wird. Er hat eine ordentliche O-Line und zwei gute Running Backs, die er auch als Passempfänger nutzen kann. Von daher kann ich mir einiges erwarten und zumindest, sage ich mal so, es ist sinnvoll, das zu tun. Die Bears werden eh keinen Blumentopf gewinnen dieses Jahr. Und dann soll doch lieber Trubisky jetzt in einem Jahr, was den Bears in Richtung Playoffs eh nichts bringt, lernen. Selbst wenn er verliert, er lernt, das hat man ja bei Jared Goff letztes Jahr gesehen. Der hat kein Spiel gewonnen, kaum einen Touchdown geworfen und trotzdem hat schlecht gespielt und dieses Jahr spielt er super. Und selbst wenn Trubisky jetzt nicht so gut spielt, es wird ihm was bringen. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die Turnover zurückzukommen. Ich glaube, da hat Mike Glennon einen Konkurrenzkampf mit dem dritten Quarterback im Bears-Roster gesucht. Das ist ja Mark Sanchez. Der ist ja eigentlich bekannt für ein Play gegen die New England Patriots. Den Butt-Fumble. Und Mike Glennon hat den Knee-Fumble geschafft. Das Play, wenn ihr das nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Er erwartet den Snap vom Center nicht. Macht noch eine Bewegung, die anzeigen soll, dass gesnappt werden soll mit seinem Knie. Der Ball springt dagegen und direkt zu den Packers. Traumhaft.
Ja, das war wirklich ein sehr, sehr witziges Play. Das kann man nur empfehlen, sich mal anzugucken. Aber du hast gerade die Defense der Packers schon angeguckt. Das war ja vor der Saison das große Fragezeichen neben dem Run-Game. Ich habe das mal jetzt mal genau angeschaut. Sechster sind sie in Total Yards zugelassen, fünfter in Passing Yards zugelassen. Insgesamt 10 Sacks und 4 ja, Fumbles geholt. Natürlich jetzt 2 gegen die Chicago Bears. Aber scheinbar ist diese Green Bay Packers Defense ein bisschen underrated. Florian, was ist bis jetzt so dein Eindruck von der Packers Defense?
Ja, also ich hatte auch nicht so viel von ihnen erwartet zu Saisonbeginn. Sie haben ja dann direkt mal gut angefangen und die Seahawks Offensive Line so richtig bloßgestellt, damals im Lambeau Field in der ersten Woche. Und sie haben jetzt ja auch ganz gut weitergemacht, also 14 Punkte jetzt gegen Chicago zugelassen. Und das sieht ganz gut aus. Also die einzige Niederlage kam gegen die Falcons, wo sie 34 Punkte kassiert haben. Das ist aber natürlich auch eine der besten Offenses in der Liga. Und ja, wenn sie sie zum Sieg bringen kann, zum Souverän gegen die Bears, dann sieht es ganz gut aus. Und spannend wird es dann natürlich nächste Woche zu sehen sein, wie sie gegen die Dallas Cowboys spielen und ob sie da Ezekiel Elliott stoppen können.
Genau, und darf man sehr gespannt sein auf dieses, ja, wirklich sehr, sehr, sehr gute Spiel auf jeden Fall. Zu den Cowboys kommen wir ja später auch noch, aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Spiel, dem nächsten Division Rivalry und wir bleiben in einer North Division, und dieses Mal ist die AFC North. Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Und Clemens, die Spiele in den letzten Jahren waren immer sehr, sehr eng in der Regular Season. Diesmal war es aber etwas deutlicher für die Pittsburgh Steelers.
Ja, durchaus 26-9, klare Nummer, kann man so sagen, auf jeden Fall. Aber woran es so richtig lag, die Ravens kamen einfach von Anfang an nicht in Schwung. Die Steelers zwar auch nicht so recht, aber sie konnten sich dann nach und nach absetzen, weil die Ravens ihre einzigen Punkte im dritten Viertel gemacht haben und die Ravens lange Zeit kein Laufspiel hatten, bis sie dann mal Alex Collins, den sie jetzt als Waiver geholt haben, erst eingesetzt haben. Aber sonst kamen die Steelers da ganz gut rein, haben zwar auch im ersten Viertel nur 3 Punkte gemacht, aber ja, relativ unspektakuläres Spiel eigentlich, weil Pittsburgh nicht gut gespielt hat und trotzdem die Kontrolle hatte.
Genau, und vor allen Dingen ein Mann war wieder zurück bei 35 Carries, 144 Yards erlaufen. Florian, Le'Veon Bell hat scheinbar wieder seine Form gefunden, nachdem er in den ersten 3 Spielen wirklich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist.
Genau, du sagst es, 144 Yards, das ist zwar an sich viel, aber bei 35 Carries sind es dann 4,1 im Average, also dann wiederum nur eine durchschnittliche Leistung eigentlich. Er hat auch 2 Touchdowns gemacht, was natürlich sehr gut ist. Und ich finde diese Zahl, die 35 Carries, die er hatte, schon ziemlich beeindruckend. Da sieht man, dass sie wirklich viel gelaufen sind und dementsprechend auch das Spiel über große Teile kontrollieren konnten. Weil Clemens hat es auch gesagt, es war kein besonders spektakuläres Spiel mit einigen Field Goals für Pittsburgh auch. Und ja, aber dieses Run-Game hat wieder funktioniert und so haben sie Baltimore eigentlich gar keine Chance gegeben, irgendwie was Großes zu produzieren. Wenn man sich zum Beispiel auch mal anschaut, die ganzen Drives von den Baltimore Ravens in der ersten Halbzeit, da hatten wir Punt, 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 Fumble, Punt und ein Missed Field Goal. Das heißt, sie hatten ein Field Goal, das sie versucht haben zu schießen am Ende der Halbzeit aus 62 Yards, was natürlich klar ist, dass das mal daneben gehen kann. Und sonst haben sie überhaupt nichts offensiv quasi hinbekommen. Und jetzt auch im zweiten Spiel hintereinander wieder nur einen Touchdown erzielen können. Also das ist sehr, sehr wenig. 154 Yards innerhalb von 3 Quartern nur erzielt. Damit gewinnt man halt mal nicht gegen Pittsburgh. Und so haben sie es jetzt auch mal geschafft, eindeutig zu gewinnen und zum ersten Mal nach längerer Zeit auch wieder in Baltimore zu gewinnen.
Ja, genau. Die Defense der Steelers war wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir auch mal geschaut da. Haben die zweitmeisten Sacks produziert mit 15, die zweitwenigsten Passing Yards zugelassen, insgesamt nur 154 Yards pro Spiel. Auch die zweitwenigsten Punkte zugelassen, 14,5 Punkte pro Spiel. Noch insgesamt die mit 267 Yards pro Spiel die zweitwenigsten Yards insgesamt zugelassen. Also eine sehr, sehr gute Defense der Steelers. Während man bei den Defense der Ravens so ein bisschen das Gefühl hat, dass der nicht nur die Form da ist, aber wenn man auch mal anguckt, Joe Flacco, 49 Passversuche gehabt, im Vergleich dazu in den ersten drei Spielen hat er insgesamt 69 Mal geworfen, Clemens. Man hat jetzt diesmal versucht, ja, Joe Flacco zu forcen, dass er den Ball wirft, hat nicht so ganz funktioniert.
Ja, Joe Flacco funktioniert dieses Jahr noch überhaupt nicht. 31 von 49, das sind ein bisschen mehr als 60% angebracht. Das ist nicht komplett schlecht, aber auch nicht gut, aber auch viermal gesackt worden. Das heißt, die Protection ist auch nicht so toll. Natürlich wieder 2 Picks geworfen. Also ich möchte jetzt nicht nach 4 Wochen irgendwelche komplett Übertreibungen machen, aber sollte das so weitergehen, sollte Baltimore spätestens an Tag 2, also den Runden 2 und 3 vom nächsten Draft, durchaus mal gucken, was für Quarterbacks verfügbar sind.
Da ist aber schon, da gibt's schon direkt Druck. Ich merke das schon, Clemens, aber ich denke, man sollte auf jeden Fall Gedanken machen, gerade auch, weil der Backup ja nicht gut ist, möchte ich mal sagen. Also ich denke, auch aus Sicht der Ravens würde ich jetzt auch nicht auf den Backup vertrauen. Aber allgemein muss ich sagen, dass die Offense der Ravens, Florian, ja einfach zu schwach ist. Das muss man, glaube ich, so auch sagen. Ich glaube, Joe Flacco hat auch kein vernünftiges Anwerfziel, jetzt mal abgesehen von Mike Wallace, der nicht in Form ist, aber auch Jeremy Maclin, der irgendwie auch eine nicht so ganz Verbindung gefunden hat mit Joe Flacco. Also im Insgesamt ist das Team der Ravens, die im Moment mit 2-2 dastehen, irgendwie so ein bisschen dysfunctional, möchte ich mal das nennen.
Ja, das stimmt. Und man sieht es ja auch an ihrem Running Game, dass sie jetzt Alex Collins geholt haben, der 82 Yards aufgelegt hat, was ja gut ist. Und ja, aber der war vor der Saison ja nicht ihr Starting Running Back und da fehlt halt jetzt irgendwie an Tiefe. Wenn sie einen Spieler holen, der bei den Seattle Seahawks nicht ins 53-Mann-Roster gekommen ist, weil da ein paar Draftpicks nachgekommen sind, der jetzt aber bei ihnen das Rushing übernehmen muss. Und ja, man hat ja dieses Wochenende auch diese Disbalance gesehen. 15 Rushing Attempts und 49 Passing Attempts. Vor allem, wenn man es vergleicht, dass bei Pittsburgh Le'Veon Bell zum Beispiel 35 Carries hatte. Also mehr als doppelt so viel als das gesamte Baltimore Ravens Team. Und sie sind jetzt bei 2-2, das ist ja noch okay. Ihre Wins waren gegen die Bengals und die Browns und dafür wurden sie letztes Wochenende so richtig gegen die Jaguars in die Tonne getreten, sage ich mal, und gegen die Steelers auch jetzt dieses Wochenende. Und da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, dass sie da nächste Woche gegen die Raiders, auch wenn die vielleicht mit einem Backup-Quarterback spielen müssen, den Sieg einfahren können.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sie dort machen werden. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, Clemens, hätte ich gerne von dir noch ein Wort zu Antonio Brown, der ja im Moment so ein bisschen Stress macht in Pittsburgh.
Ja, das ist jetzt, hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Da muss ich sagen, dass ich das gar nicht jetzt direkt bisher mitbekommen habe.
Hast du das nicht gesehen, wo er die Gatorade-Tonne weggeworfen hat und auch sonst?
Ach ja, stimmt, da habe ich was, das, wenn du das jetzt so sagst. Ja, naja, vielleicht lag das auch wieder an dem Spiel, wenn man das mal guckt. Es gab 4 Receiver, die mehr Yards als er hatten und Antonio Brown ist so einer der ganz wenigen Leute, vielleicht, das sind für mich eigentlich nur er und Odell Beckham, denen es mehr um sich selbst geht als um den Teamerfolg. Also die wollen immer ihre 100 Yards und ihren Touchdown haben, sonst sind die angefressen, auch wenn sie locker gewinnen. Und ich denke, das ist bei Antonio Brown so ein bisschen das Problem. Und natürlich jetzt Martavis Bryant ist zurück. Juju Smith-Schuster, der Zweitrunden-Pick, macht sich langsam. Und deswegen hat Antonio Brown jetzt mal nicht so viel bekommen, hat auch von seinen 9 Targets nur 4 gefangen. Also gut, liegt sicherlich auch an der immer noch nicht schlechten Defense der Ravens. Aber trotzdem, bei sowas ist natürlich schwierig. Antonio Brown ist der Superstar, ist vermutlich der beste Receiver der NFL. Aber in so einem guten Receiving Core muss er auch damit leben, dass andere den Ball bekommen. Und das muss man halt in Pittsburgh jetzt so arrangieren, dass alle zufrieden sind. Insbesondere Antonio Brown.
Ja, da darf man gespannt sein, wie sich das geben wird. Gab schon ein, zwei Worte auch dazu von Mike Tomlin, könnt ihr euch auch nochmal schlau machen oder auch den Touchdown-Jubel von Juju Smith-Schuster angucken mit seinem Kamehameha-Jubel von Dragon Ball. Fand ich auch ganz, ganz lustig. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit den nächsten Spielen. Unter anderem werden wir auf die Dallas Cowboys gucken und deren Heimspiel gegen die LA Rams.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es dort angeguckt, wir gucken uns mal das Spiel der Dallas Cowboys gegen die LA Rams an und zur ersten Halbzeit sah es aus Sicht der Cowboys wirklich sehr, sehr gut aus, aber am Ende hat man das Spiel trotzdem verloren, Florian.
Ja, das stimmt, das war, erstmal muss man sagen, es war ein sensationelles Spiel. Cowboys haben gut losgelegt, direkt mal ein Field Goal und einen Touchdown erzielt am Anfang, dann sogar noch einen zweiten und einen dritten Touchdown hinterher. Also die Possessions in der ersten Halbzeit waren ziemlich beeindruckend, weil nur die LA Rams einmal gepuntet haben und sonst immer Punkte erzielt worden. Und das sieht man ja auch am Endergebnis von 35-30. Und genau, wie gesagt, Dallas hat gut angefangen. Es war wirklich ein beeindruckendes Spiel. Sie haben auch ihr Running Game wieder besser in Schwung bekommen mit Ezekiel Elliott, der immerhin 85 Yards abgerissen hat. Und dann hatten sie ja noch einen, nämlich Alfred Morris, der einen 70-Yard-Run hatte und insgesamt auch auf 76 Yards gekommen ist, sodass das Team 189 Rushing Yards insgesamt zurückgelegt hat, was ja wieder dafür spricht, dass es im Team funktioniert. Da hatten sie ja diese Saison schon gegen die Denver Broncos ein großes Problem, aber jetzt hat es wieder gut ausgesehen.
Genau, es hat wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Clemens, müssen wir mal auf Dak Prescott kommen, hatte 36 Pässen sind 20 angekommen, insgesamt für 252 Yards geworfen, 3 TDs, 1 Interception. Wie fandest du seine Leistung? Ich fand sie okay, aber zum Beispiel dann Jason Witten, ja, wirklich ein Top-Tight End, ja, glaube ich, erst zum Ende hin das erste Mal angeworfen hatte, zum Ende die erste Reception. Das war irgendwie, weiß ich nicht so genau, was ich im Moment von Dak Prescott halten soll.
Ja, das 94er Rating, das ist an sich in Ordnung, das ist wirklich gut. Und ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum er Jason Witten nicht angeworfen hat. Das habe ich natürlich im doppelten Sinne nicht verstanden, weil ich Jason Witten im Fantasy-Football aufgestellt hatte.
Ich auch.
Er hatte zwei Targets, den ersten war in der ersten Halbzeit in der Endzone, den konnte er aber nicht fangen, den hat er ganz knapp nicht gefangen, hätte er beinahe einen wunderschönen One-Handed-Catch gehabt. Hat dann nicht ganz geklappt, weil er auch gut verteidigt wurde. Und ich vermute jetzt ehrlich gesagt, ich habe das Spiel in der Red Zone nur gesehen, aber dass die Rams ihn einfach gut aus dem Spiel genommen haben, weil normalerweise hat Jason Witten viele Receptions. Der hat nach drei Spielen die Liga in Receptions, nach zwei oder drei Spielen die Liga in Receptions angeführt. Und das heißt ja auch, dass Dak Prescott zu ihm geht, weil er halt meistens frei ist, weil er so ausgebufft ist. Aber die Rams haben da ein Mittel dagegen gefunden. Und da kann man nur sagen, das war wohl dann der endgültige Schlüssel zum Sieg, weil wen haben die Cowboys sonst schon als Receiver? Cole Beasley ist jetzt nicht so schlecht, hat aber auch nur 3 Catches für 17 Yards. Ja, Des Bryant hatte zwar 5 für 98, aber von 13 Targets wieder. Und das zeigt das, was ich schon seit letzter Saison denke. Des Bryant ist nicht mehr der Alte.
Genau, die Auffassung teile ich mit dir auch. Er hat sich immer noch gute Spiele, wie jetzt ja mal gesehen ist am Wochenende, aber trotzdem sind das bei 13 Tagen jetzt nur 5 gefangen. Das sind wir von ihm auch besser gewohnt. Das müssen wir auch ganz klar so sagen. Florian, wir gucken jetzt mal auf die Seite der Rams, die mich sehr, sehr beeindruckt haben. Todd Gurley war wirklich ganz, ganz stark. 121 Yards Rushing, 94 Yards Passing. Das war mal richtig gut.
Genau, das war richtig beeindruckend. 215 Total Yards. Also eine sensationelle Leistung von ihm, der hat da maßgeblich zum Sieg beigetragen. Er hat ja sowohl die meisten Receptions als auch logischerweise die meisten Rushing Yards im Team gehabt und dann auch noch einen Receiving Touchdown sogar gefangen. Also das war sehr beeindruckend von ihm und auch noch hervorheben würde ich aber ihren Kicker, den Greg Zuerlein. Der hat nämlich 7 Field Goals gekickt, das war ein neuer Karriererekord, bisher hatte er nur 5 oder 6. Und ich meine sogar, das ist ihr, ihr
Franchise-Rekord.
Ihr Franchise-Rekord war, genau, danke. Also das war eine starke Leistung. 7 Field Goals sind schon mal 21 Punkte. Der hat sie mit zum Sieg geführt dadurch, weil da muss man sich auch darauf verlassen können, dass das immer gut geht.
Ja, genau. Ja.
Man kann allgemein zu den Rams kann man jetzt noch sagen, sie sind wieder bei 3-1. Das hatten sie letztes Jahr auch. Nur letztes Jahr haben sie danach sozusagen jedes Spiel verloren. Und letztes Jahr sahen sie auch nicht so gut aus wie dieses Jahr, weil dieses Jahr haben sie jetzt in der Offensive immer sehr, sehr viele Punkte erzielt. In der Defense haben sie auch Aaron Donald immerhin. Und man kann gespannt sein, wo das noch hingeht mit den LA Rams, weil sie ja bisher jetzt 46, 27, 41 und 35 Punkte in den Spielen erzielt haben. Also das sieht verdammt stark aus dieses Jahr.
Das sieht wirklich verdammt stark aus, da bin ich auch ganz bei dir. Nochmal ein Wort zu Defense, Clemens. Ich finde ja, die Rams haben eine gute Defense, waren dafür auch ja jahrelang berüchtigt, da war die Offense das Problem. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass die Defense so ein bisschen das Problem ist. Sie lassen wirklich enorm viele Punkte zu. Die Rams gewinnen zwar immer noch die Spiele, ja, aber trotzdem, ich denke, gut, 30 Punkte gegen die Cowboys geht schon, aber zum Beispiel 39 gegen die 49ers fand ich dann doch schon etwas viel.
Ja, das verstehe ich auch nicht ganz, aber das ist gefühlt bei vielen Mannschaften so, wenn dann ein Mannschaftsteil, der schwach war, stärker wird es dann, die Stärke der Mannschaft schwächer wird. Normalerweise hat man gedacht, die Rams werden eine unglaubliche Defense haben, weil wenn man sich mal so die Leute anguckt, das 3-4-Scheme, was sie jetzt spielen, passt bald noch besser zum Personal als das 4-3-Scheme und sie haben vermutlich den besten Defensive Coordinator der NFL-Geschichte in Wade Phillips jetzt noch bekommen und das sollte eigentlich super passen, aber es klappt nicht so richtig. Da können sie froh sein, dass die Offense so gut passt, weil sie mit Sean McVay einen absoluten Quarterback-Guru als Headcoach haben, der genau weiß, was er tut und was ich mal Sean McVay noch ganz groß anrechnen möchte, ist, dass er erkannt hat, dass Taven Austin kein Wide Receiver ist, sondern jemand, einfach eine Art Playmaker, den gibt man mal irgendwie den Ball und er macht was draus. Aber keiner, den man jetzt tief anwirft. Und das ist sowas, das hat vorher keiner erkannt, der bei den Rams gecoacht hat. Das klappt jetzt und von daher muss ich sagen, dem Head Coach ist ganz viel anzulasten, dass es so gut läuft bei den Rams.
Das denke ich auch. Man hat es ja gesehen, dass diese Umstellung von defensiv-minded Head Coach zu einem offensiven wirklich enorm geholfen hat. Gerade auch Jared Goff, der wieder ein gutes Spiel hatte, auch wenn er noch ein paar Probleme gegen die Pressure zeigt, aber das ist für ihn noch machbar. Ist im zweiten Jahr, das sieht bis jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Gucken wir mal auf eine weitere Mannschaft, auch aus der Division, aus der NFC West. Die Seattle Seahawks hatten die Indianapolis Colts empfangen, Florian. Und haben mit einer furiosen zweiten Halbzeit das Spiel doch am Ende sehr, sehr deutlich für sich entscheiden können.
Sie haben in der zweiten Halbzeit sogar einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt. Sie haben nämlich die meisten Punkte erzielt, die sie jemals in einer zweiten Halbzeit erzielt haben, mit 38. Bisher hatten sie nur 37 geschafft. Und ja, diese zweite Halbzeit sah in der Offensive extrem stark aus, aber in der Defense genauso. Und diese Halbzeit hat natürlich jetzt die Spannung noch mehr geweckt für das Division-Matchup nächste Woche gegen die Los Angeles Rams, wo man dann mal sehen wird, wie gut die Seahawks und die Rams tatsächlich sind und wer da dann wahrscheinlich danach als Favorit in der Division auch gelten wird, weil Arizona und die 49ers ja nicht besonders stark sind. Aber jetzt werden wir noch ein bisschen aufs Spiel kommen. Also in der zweiten Halbzeit hat Russell Wilson ja wieder eine Interception geworfen, die eigentlich für Jimmy Graham gedacht war, also der Ball für Jimmy Graham gedacht war, der dann ihn leider mal wieder verloren hat. Ist ja leider zweimal schief gegangen, als Wilson ihn angeworfen hat in dem Spiel und so sind zwei Interceptions entstanden. Aber abgesehen davon haben sie vier Touchdowns erzielt und sonst gar nichts. Also das war ganz stark. Und dann hatten sie auch noch mit Bobby Wagner einen Defensive Touchdown in der zweiten Halbzeit, wo er im Stil von einem Running Back in die Endzone vorgepirscht ist und ja, auch in der ersten Halbzeit hatten sie ja schon den Interception Return, den Pick 6 durch Coleman, der da direkt mal ein starkes Debüt quasi gefeiert hat. Also, weil er ja viel spielen musste, da Jeremy Lane ausgefallen ist und so haben die Seahawks mit der Zeit immer besser ausgeschaut in dem Spiel.
Ja, genau, das war wirklich zum Ende wirklich sehr, sehr gut. Es gibt da so einen kleinen neuen Star jetzt, der aufgrund der Verletzung von Chris Carson reingekommen ist, der im Moment auf die Injury Reserve Liste gesetzt wurde, Clemens. J.D. McKissic, ein Rushing Touchdown und ein Passing Touchdown. Wird er der neue Starter auf der Running Back Position, wo ja jetzt, wie gesagt, Carson ausfällt und sowohl Rawls, Lacey als auch Prozis nicht wirklich überzeugen konnten bisher?
Nein, würde nicht. Also da bin ich mir relativ sicher. Das ist ja einfach nicht vielseitig genug dafür als Läufer. Er kann gut laufen, gut fangen, aber man hat gesehen, er hatte den 31-Yard-Lauf über außen und dann, wo er über ihn gelaufen ist, drei Läufe dann für 8 Yards noch. Da hat man schon gesehen, da hatte er dann deutlich mehr Probleme. Er ist eine Art CJ ProSize, also auch ein guter Fänger. Er war ja auch jetzt zum ersten Mal überhaupt active, nur weil ProSize verletzt war. Hat dann dessen Rolle einfach übernommen. Und ich denke, die Rolle des Starters wird sich zwischen Thomas Rawls und CJ ProSize entscheiden. Rawls, wenn er wieder richtig reinkommt, ist der Starter und sonst ProSize, weil der kann auch zwischen den Tackeln gut laufen. Und Eddie Lacy hat es in der Garbage Time ganz gut abgeliefert, aber ich glaube nicht, dass sich das wiederholt, weil am Anfang des Spiels, wo er mal ein paar Läufe hatte, war das auch wieder grauenvoll.
Ja, Eddie Lacy ist scheinbar nicht in der Form zurückgekommen, wie man es sich erhofft hatte in Seattle. Auch wenn man da mit dem Gewicht, ja, Gewichtsklauseln das versucht hat, aber es funktioniert bisher noch nicht so. Noch eine Sache möchte ich bei den Seahawks angucken, bevor wir dann auch noch zu den Colts natürlich kommen. Florian, Blair Walsh. Blair Walsh verschießt vor der Halbzeit ein Field Goal und darf dann in der Halbzeit, bleibt da draußen und versucht nochmal ein paar Field Goals. Und da gibt es ein Video zu, wo er ja einen nach dem anderen daneben schießt, insgesamt 6 in Folge. Ja, das war für die Zuschauer erheiternd, aber natürlich für ihn, fürs Selbstvertrauen nicht so gut, auch wenn es dann natürlich in der zweiten Halbzeit besser aussah.
Genau, du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit hat er das eine Field Goal dann verschossen und das fand ich fast schon kurios, dass er dann extra in der Halbzeit noch so viele Field Goals probiert hat und halt wirklich quasi nie getroffen hat. Also 6 von 10 verschossen ist eine sehr schwache Quote und das hatte tatsächlich auch für Seahawks-Fans etwas, ja, etwas Lustiges fast schon, weil irgendwas lief an dem Tag einfach überhaupt nicht von ihm. Er hat zum Glück die extra Punkte alle erzielt und abgesehen davon haben die Seahawks ja in der zweiten Halbzeit dann nur Touchdowns erzielt, sodass er keine Field Goals für 3 Punkte noch schießen musste. Das hat ein bisschen gerettet, dass er dann nicht sich noch, ja, fast schon bloßstellen musste und nochmal versuchen muss, vielleicht ein Field Goal zu schießen. Aber ja, ich hoffe, dass das jetzt eine Ausnahme war für dieses eine Spiel, weil ich mir wirklich nicht erklären kann, was da los war. Vielleicht hat er in der Früh was Falsches gegessen und sein Zielwasser vergessen, aber ganz merkwürdige Situation war das und man kann nur hoffen, dass es im nächsten Spiel wieder normal läuft.
Ja, da sind wir selber sehr gespannt. Blair Walsh, der auch schon bekannt wurde durch den einen Fehlschuss damals im Divisional gegen die Seahawks, als noch bei den Vikings war, wo das ja entscheidende Field Goal daneben schießt, aber wie gesagt, ich denke, dass er wieder ein bisschen besser reinkommt. Der sah ja dann auch besser aus, das muss man ja auch so sagen, auch wenn es nur extra Punkte sah, aber da gibt es auch Kicker, die Dinger daneben schießen. Kommen wir jetzt mal zu den Colts. Clemens Brissett war in der ersten Halbzeit sah er wirklich gut aus, hat das gut gemacht, aber man merkt dann doch schon auch, dass er gerade als zweiter Jahr, der jetzt seinen 5. Start, glaube ich, hatte, wenn ich mich nicht täusche, dann doch gerade gegen so ein Defense wie die Seahawks auch in der zweiten Halbzeit dann doch Probleme hat.
Ja, also was man gesehen hat in der ersten Halbzeit, dass er noch unerfahren ist, er hat dann bei der Interception wirklich sein Target da angestarrt, wollte den unbedingt anwerfen, keine anderen Reads gemacht und dann war das für Coleman ein leichtes, da durchzubrechen. Und das war aber auch sein einziger grober Fehler. 16 von 29 ist jetzt für einen so jungen Quarterback nicht so schlecht. Und für das zweite Turnover kann er eher weniger. Da will er werfen und bekommt den Ball von Marcus Smith rausgeschlagen. Das kann jedem passieren. Von daher muss ich allen in allem sagen, Jacoby Brissett hat mich überrascht, hat einen tollen Touchdown geworfen auf Moncrief. Also er ist auf jeden Fall ein guter Backup, wenn Andrew Luck zurückkommt. Aber wer weiß, vielleicht kann auch Jacoby Brissett in 1-2 Jahren irgendwo, sicher nicht in Indianapolis, aber irgendwo starten.
Ja, ich denke auch. Also wenn er noch ein bisschen Zeit bekommt, was er ja auf jeden Fall noch hat, bevor Andrew Luck ja wiederkommt. Ich habe jetzt gelesen, er hat jetzt zum ersten Mal wieder trainiert. Das ist aus Sicht der Colts schon mal sehr, sehr positiv. Aber ich denke auch, Brissett hat die Anlagen, irgendwo Starter zu werden. Gerade natürlich auch bei den Cleveland Browns, die ja immer wieder Probleme auf dem Quarterback-Position haben, aber auch andere Vereine wie Jacksonville Jaguars, die ja auch nicht so ganz happy sind mit Blake Bortles. Noch ein Wort zum Abschluss. Florian, das Run-Game der Colts war nicht gut. Frank Gore insgesamt 12 Carries, 46 Yards. Da hat wirklich die Defense ja der Seahawks sich improved, nachdem sie ja wirklich auch gegen DeMarco Murray, also letzte Woche gegen die Titans, wirklich sehr, sehr schlecht aussahen.
Genau, vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie ja fast keine Yards mehr zugelassen. Unter 15 Yards in jedem der Drive von den Indianapolis Colts. Da war alles komplett dicht. Und in der ersten Halbzeit musste man noch ein bisschen Angst haben, dass Frank Gore die Seahawks Defense so auseinandernimmt wie eben letzte Woche die Tennessee Titans. Aber das ist dann nicht passiert. Er ist bei einem Average von 3,8 Yards pro Carry geblieben. Und dementsprechend sah die Defense der Seahawks jetzt auch mal wieder ein bisschen besser aus. Es war natürlich auch ein Heimspiel, wo Seattle grundsätzlich deutlich besser aussieht als bei Auswärtsspielen, wo man auch wieder auf nächste Woche schauen kann gegen die LA Rams in Los Angeles, wo man gespannt sein darf, wie das da aussehen wird. Und ja, Indianapolis hat es tatsächlich im Run-Game nicht so besonders viel gebracht, muss man sagen.
Ja, genau, das war wirklich dann besser aus. Ich denke, als Seahawks-Fan kann man da ein bisschen Hoffnung dann auf die gute Defense haben und auch Wilson, der gute Plays hatte, auch wenn er natürlich ständig auf der Flucht war. Wir machen jetzt wieder eine kleine Pause und kommen dann gleich zurück und schauen uns auf die nächsten zwei Spiele. Diesmal gucken wir in die AFC East mit zwei sehr, sehr überraschenden Ergebnissen.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Ich hab's angeguckt, wir gucken jetzt in die AFC East und gucken dort zu dem Überraschungsführenden der Division der AFC East. Die Buffalo Bills stehen im Moment da mit 3-1. Eine unglaubliche Leistung. Damit hätte vor der Saison keiner gerechnet. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Man hat eher gedacht, okay, die Bills haben aufgrund ihrer Transaction, also der Spieler, die sie getauscht haben, weggegeben haben, hätte man eher auf Platz 3, vielleicht 4 getippt, je nachdem, wie das Spiel mit den New York Jets ausgegangen wäre. Aber sie führen, haben am Wochenende gewonnen in Atlanta bei den Falcons mit 23-17. Ja, Florian, das war eine große Überraschung, aber die Defense der Buffalo Bills ist im Moment wirklich unglaublich.
Genau, die Defense ist im Moment richtig stark und sie haben dafür für einen richtigen Schocker gesorgt, haben dafür gesorgt, dass die Falcons als letztes Team auch eine Niederlage jetzt bekommen haben in der NFC und es kein Team mehr gibt, das 4-0 ist in der NFC. AFC ja noch die Chiefs, aber genau, die Bills haben sehr gut gespielt, waren wirklich überzeugend, haben die Falcons zu Hause bei 17 Punkten gehalten, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, man kann jetzt natürlich drüber reden, Atlanta hat natürlich zwei wichtige Receiver verloren mit Julio Jones und mit Mohamed Sanu, also zwei ihrer Starting Wide Receiver, was das Spiel natürlich erheblich erschwert hat für sie. Aber trotzdem, also voller Respekt an Buffalo, die haben das ganz stark gemacht und vor allem haben sie es auch souverän nach Hause gebracht und sie haben ja auch einmal schön dafür gesorgt, dass Matt Ryan fumbled und dann einen 52-Yard-Fumble-Return-Touchdown gescored, wo die Atlanta-Spieler schon eher dachten, dass es eher kein Fumble war, sondern ein Incomplete Pass und dementsprechend nicht richtig gehandelt haben, wo man einfach sieht, dass dieser Leichtsinn bestraft wird und dementsprechend ist diese starke Leistung von Buffalo auch verdient belohnt worden, finde ich.
Ja, genau. Nummer 1 Scoring Defense mit Buffalo haben bis jetzt die wenigsten Punkte zugelassen. Ich glaube, es waren 4 Punkte pro Spiel. Das ist wirklich ganz, ganz wenig. Und die Offense, denke ich, Clemens macht wenig Fehler. Tyrod Taylor sieht ganz gut aus. Shady macht seine Yards, auch wenn es nicht überragend viele sind, aber es sieht in der Offensive solide aus und sie machen wenig Fehler, sodass die Defense ihnen dazu beiträgt, im Endeffekt sich die Siege zu holen.
Genau, und Tyrod Taylor ist für mich einer der am meisten unterbewertetsten Quarterback der Liga. Ich verstehe nicht, warum der noch keinen langfristigen Vertrag hat, weil die Bills sich da doch noch nicht so sicher sind, ob sie ihn behalten wollen, aber er macht sein Zeug gut, wirft ganz, ganz wenige Interceptions, also alles in Ordnung. Das Run-Game hat diesmal enttäuscht, längster Lauf 8 Yards, jeweils von Tolbert und McCoy. Und es ist ja eine ganz interessante Geschichte, dass sie mit 2 Fullbacks geholt haben praktisch, mit Patrick DiMarco von eben jenen Falcons, die sie besiegt haben, der spielt auch als Fullback, und Mike Tolbert von den Panthers, der so eine Art Goal-Line-Running-Back ist. Und diese Kombination Shady und Tolbert ist sehr interessant. Und auch das Receiving-Game funktioniert mit Charles Clay, dem Tight End, Zay Jones, dem Zweitrunden-Rookie, und Jordan Matthews, der im Trade von den Eagles kam. Dafür haben sie zwar Ronald Darby abgegeben, aber den scheinen sie kompensieren zu können mit Tre'Davious White. Und Stephon Gilmore vermisst keiner, so wie der zurzeit New England spielt. Und deswegen muss ich sagen, es sieht gut aus bei den Bills. Und die haben ja jetzt in den ersten beiden Runden im nächsten Draft jeweils 2 Picks. Also die Zukunft in Buffalo unter Sean McDermott sieht erstmal ganz gut aus.
Genau, Clemens, bin ich auch bei dir. Sean McDermott macht wirklich sehr, sehr gute Leistung und ich denke, man spricht auch dafür. Clock Management ganz, ganz wichtig, und sie haben bisher den längsten Drive in der NFL-Saison gemacht. 19 Plays für 102 Yards, bei 11 Minuten 20 gespielt, also fast ein ganzes Viertel im Endeffekt den Ball in der Hand gehabt, und wenn man natürlich den Ball in der Hand hat, kann der Tender keine Punkte machen. Und der Tender ist auch das Stichwort, Florian hat es schon angesprochen, Sanu und Jones waren nicht mit dabei, und das hat dann auch schon gemäht, natürlich auch, weil Matt Ryan ein Spiel hatte, das er eigentlich, glaube ich, lieber vergessen möchte. 3 Turnovers ist doch sehr, sehr viel für ihn.
Ja, vor allem hat er letzte Woche auch schon 3 Interceptions geworfen. Das heißt, er hat jetzt 5 Interceptions in den letzten 2 Spielen. Das ist für einen der besten Quarterbacks der Liga natürlich eine katastrophale Bilanz. Und er sollte sich jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen erholen. Und ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er dann seine Receiver auch wieder alle zur Verfügung hat. Aber ein anderer Spieler, der bei Atlanta für richtig ordentliche Offense gesorgt hat, war Tevin Coleman. Der hatte 9 Carries für 79 Yards, also ein Average von 8,8. Das ist sehr viel. Und zusätzlich hat er Atlanta auch noch im Receiving angeführt mit 65 Yards. Dabei tatsächlich aber kein Touchdown erzielt, also ein bisschen erstaunlich. Und der war so der Spieler, der bei Atlanta am besten war, das ganze Spiel dementsprechend. Die Atlanta Rushing Offensive funktioniert aber immer noch gut, und da bin ich auch sehr von ihrem Konzept überzeugt, dass sie da mit 2 Running Backs vorgehen, also mit Coleman und Freeman. Die wechseln sich ja immer wieder ab, und so haben sie da eine gute Stütze, und wenn dann Julio Jones und Mohamed Sanu wieder fit werden, dann denke ich schon, dass Matt Ryan das Spiel auch wieder noch besser leiten kann, und ich sehe die Atlanta Falcons schon auch immer noch als ein sehr gutes Team, das auch durchaus Chancen hat, heute wieder in die Postseason und da auch durchaus das ein oder andere Spiel noch zu gewinnen.
Genau, das denke ich auch. Wie gesagt, zu den Momenten und Julio Jones machen wir später noch was. Dann machen wir so ein kleines Injury-Roundup, einfach mal zu gucken, was im Moment bei den wichtigen Spielern, die es ja diese Woche erwischt hat, im Moment so der aktuelle Stand ist. Gucken wir jetzt zum zweiten Spiel, was mich überrascht hat. Clemens, das Spiel der New England Patriots gegen die Carolina Panthers, dass die Panthers gewonnen haben und somit New England den schlechtesten Saisonstart seit 2000 hatte.
Ja, das war wirklich überraschend. Es ging so los, ja, so hin und her. Dann die Interception von Cam Newton. Dann dachte man so langsam, ja, pendelt sich in Richtung Patriots ein. Aber nein, das hat einfach nicht geklappt. Die Defense funktioniert einfach überhaupt nicht bei den Patriots. Da muss man auch dazu sehen, die Panthers haben einen Extrapunkt verschossen mit Graham Gano und einmal in der Red Zone noch gefumbled. Bei der Interception waren sie auch nicht so weit von der Field Goal Range weg. Und da muss man einfach sagen, New England war die schlechtere Mannschaft. Was vor allem an der Defense liegt, ja gar nicht funktioniert. Cam Newton war zwar MVP, aber trotzdem, er ist für mich einer der schlechteren Quarterbacks der Liga. Aber er hatte ein Passer-Rating von 130,8, nur 7 Incompletions, 22 von 29. Sonst hat der Mann irgendwas in die 50% im Durchschnitt. Also die Patriots Defense, auch mit Strafen, hatten ja zum Beispiel einen Drive schon gestoppt, und dann gab es wieder mal Illegal Hands to the Face von Stephon Gilmore und ein Automatic First Down. Und das ist das Problem. Vor allem Stephon Gilmore. Da geben die Patriots schon mal viel Geld für jemanden aus und dann geht das so schief bisher.
Ja, also noch ein Wort zu Cam Newton, bevor wir dann auch auf die Defense der Patriots zu sprechen gehen. Cam Newton, gutes Spiel, hat den Rekord gebrochen. Er hat jetzt als erster Quarterback 50 Rush-Touchdowns in der Karriere geschafft, hatte vorher noch kein einziger geschafft. Florian Klemert hat angesprochen, die Defense der Patriots ist das große Problem. Ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Der Pass Rush ist nicht existent, also es gibt keinen vernünftigen Edge Rusher. Cam Newton hatte ja viel Zeit, seine Spieler zu finden. Dann eine Misskommunikation in der Secondary, da waren teilweise Lücken. Calvin Benjamin stand teilweise mega frei, da war 10 Meter mehr rum, war kein Gegenspieler. Die unnötigen Strafen, Clemens hat schon angesprochen, die Strafe von Stephon Gilmore, wo eigentlich der Drive schon beendet war. Ja, und somit ist man die schlechteste Defense in der ganzen Liga. Und das ist doch schon sehr verwunderlich, gerade weil Matt Patricia eigentlich zu einem der besseren seiner Fächer, seines Fachs gehört und da auch Bill Belichick ja eigentlich Defensive Coach war, auch bevor er Head Coach wurde bei den Patriots. Was kann man da tun aus Sicht der Patriots? Muss man alles austauschen oder was ist im Endeffekt das Wichtige, worauf es jetzt ankommt?
Entschuldigung.
Nee, was möchtest du sagen?
Nee, ich hatte nicht einen Moment zugehört. Mach du.
Ja, also ich würde erstmal damit anfangen, das ist eine sehr gute Frage, die natürlich die Patriots am allerliebsten beantworten möchten. Wenn man noch auf die Statistiken schaut, sie haben 456,8 Yards per Game zugelassen. Die zweitschlechtesten, die Indianapolis Colts zum Beispiel, haben nur 396. Das sind also das einzige Team über 400 und auch über 450 Yards per Game. Und da muss unbedingt eine Lösung für New England her, weil das war ja tatsächlich katastrophal. Also da haben sie am Wochenende das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Und ich war dementsprechend sehr überrascht davon. Ich war auch, muss ich ehrlich sagen, fassungslos, als am Ende dann Carolina das Spiel gewinnen konnte. Mit dem Walk-off-Field-Goal sozusagen. Hätte ich ein paar Minuten davor noch nicht gedacht, weil ich in die Offensive tatsächlich vertraut habe. Aber da eben auch außer Acht gelassen habe, dass die Defense nicht gut genug ist im Moment. Und man kennt ja Bill Belichick und auch ihren Defensive Coordinator und ich würde schon denken, dass die noch eine Lösung dafür finden werden. Aber man muss im Moment tatsächlich ein bisschen Sorge haben als New England Patriots Fan, weil bisher zwei Spiele zu Hause verloren zu haben, ist keine gute Bilanz und ja, niemand hätte, glaube ich, vor der Saison erwartet, dass sie nicht auf Platz 1 ihrer Division stehen werden.
Ja, im Moment ist es Platz 3, da die Jets noch vor ihnen stehen, die gewonnen haben am Wochenende gegen die Jacksonville Jaguars. Clemens, noch bevor wir jetzt mal sagen, die Defense, glaube ich, haben wir schon relativ abgehakt, da ist wirklich, muss mal gucken, was jetzt passiert. Man hat jetzt eine kurze Woche, ich glaube, da werden entsprechende Veränderungen schwer zu sehen sein und vielleicht eher in der Woche darauf, wo das Heimspiel gegen die Atlanta Falcons kommt, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und wenn wir mal gucken, Tom Brady, unglaubliches Spiel wieder gehabt, 32 von 45 Bälle sind angekommen, 307 Yards, 2 Touchdowns, macht unglaubliches Spiel, hat es auch nochmal wieder auf Unentschieden rangebracht, aber er hat auch wirklich ein bisschen Probleme mit seiner Protection. Also ich habe mal geguckt, letzte Saison wurde der ganze 15 Mal gesackt. Ja, in aktuell 4 Spielen sind es 13 Sacks und somit kriegt er natürlich viel mit. Oder das Run-Game der Patriots ist auch nicht so gut, sind einer der von 4 Teams bis jetzt noch keinen Run über 20 Yards zugelassen haben. Irgendwie die Patriots sind nicht so das, was wir alle gedacht haben, was sie vor der Saison sind, Clemens.
Ja, aber einem Mann kann man keinen Vorwurf machen und das ist Tom Brady.
Ja.
Weil er, ich habe das jetzt gesehen, jetzt ist ja ein Viertel der Saison rum und da kann man das ja schön hochrechnen. Wenn man jetzt seine gesamten Statistiken mal 4 nimmt, würde Brady auf 5600 Yards kommen, 40 Touchdowns und keine Interception. Das ist erstmal schöne Theorie, er wird natürlich auch mal eine Interception werfen. Gut, letztes Jahr waren es auch nur 2 Stück, aber trotzdem. Das ist unglaublich. Aber das Running Game funktioniert nicht richtig. Sie haben im Endeffekt einen Running Back, das ist Mike Gillislee. Dion Lewis, James White und Rex Burkhead sind eigentlich mehr Wide Receiver als Running Backs. Und das ist das Problem. Gillislee war auch so ein One-Year-Wonder in Buffalo, kann man sagen. Macht zwar sein Zeug ganz gut, hat gegen die Chiefs 3 Touchdowns gemacht, aber er ist halt jetzt keiner, der jetzt auch mal losbricht. Er fährt das Tempo gar nicht. Und das bräuchte man vielleicht für die Entlastung und auch um die gegnerischen Defensiven mal ein bisschen auf den Lauf mehr einzustellen. Brady liefert zwar gut ab, aber wenn die Gegner der Patriots auch mit dem Lauf als Gefahr rechnen müssten, wäre vieles einfacher. Und mit einem guten Laufspiel kann man natürlich auch die Uhr besser kontrollieren und die eigene Defense vom Feld halten.
Genau, da darf man wirklich auch gespannt sein, was sich Bill Belichick einlässt. Ich habe es gesagt, kurze Woche, haben wir das Thursday Night gehen, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig zu sein, aber dann mit der genug Pause könnte man vielleicht schon entsprechende Adaptionen in dem Super Bowl Rematch gegen die Falcons sehen. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt drauf. Als Patriots-Fan tut es mir dann noch ein bisschen in der Seele, wie es im Moment läuft. Das muss ich auch ganz ehrlich so zugeben. Aber ich trust in Bill, ich denke, da wird er irgendwie was hinkriegen und wir machen jetzt eine kurze Pause und nach der Pause kommen wir zurück mit zwei weiteren Division Games mit zwei Quarterbacks, die sich mal wieder am selben Tag wie letztes Jahr verletzt haben.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe gedacht, wir gucken jetzt mal auf ein bisschen die Kuriosität in der NFL, die beiden verletzten Quarterback, die sich genau am selben Tag verletzt haben, wie es auch letzte Saison war. Wir fangen mal an mit dem ersten Spiel, das war das Spiel der Houston Texans gegen die Tennessee Titans. Und Marcus Mariota hat sich dort verletzt entsprechend, aber bevor wir auf Mariota eingehen, Florian, müssen wir auf einen Rookie eingehen. Deshaun Watson hat mal eben dafür gesorgt, dass die Houston Texans ihren Franchise-Record mit den meisten Punkten einstellen.
Genau, einstellen oder sogar einen neuen aufstellen, weil so viel hat sie ja noch nie erzielt. Lustigerweise war der alte Rekord auch gegen Tennessee von vor ein paar Jahren und Houston, würde ich mal sagen, hat den Franchise-Quarterback für ihre Franchise gefunden, denn Deshaun Watson sah wieder super aus. Er hatte ja letzte Woche schon eine atemberaubende Performance, womit sie fast gegen New England gewonnen hätten in New England. Und da hat man natürlich noch gesagt, die Secondary und ja, das Team in der Defense von New England ist nicht besonders gut. Aber jetzt hat er dieses Wochenende gezeigt, dass er wirklich sehr gut spielen kann. 4 Touchdowns geworfen, noch einen gelaufen. Quarterback-Rating von 98,3. Also das Kind, oder kann man fast mal sagen, wie die Engländer sagen, die Amis sagen würden, das Kid ist wirklich abgezockt, richtig cool und das sieht verdammt gut aus für die Texans, dass sie damit noch viel Freude haben werden.
Genau, ist dann noch, wie gesagt, ein junger Mann. Ich fand auch, wenn du da mal genauer was zu lesen willst, ich finde das auch sehr, sehr spannend, was da zu Adrian Franke, der Kollege von Spox, zugeschrieben hat in seiner wöchentlichen Kolumne, wie Bill Bryan das sehr, sehr gut hinkriegt mit Deshaun Watson. Auch die Verbindung mit die Andre Hopkins hat sehr, sehr gut funktioniert, Clemens, aber auch überraschend gut die mit Will Fuller, der 2 Touchdowns gefangen hat, obwohl der ja erst seit Anfang dieser Woche im Training ist, weil er ja gesperrt war für die ersten Spiele. Aber trotzdem war die Verbindung zwischen den beiden wirklich sehr, sehr gut.
Jetzt muss ich dich leider ganz kurz korrigieren. Will Fuller war nicht gesperrt, der hatte sich das Schlüsselbein gebrochen.
Oh, so war's.
Ein anderer Will ist gesperrt noch. Von den Saints. Willie Snead.
Ah, so war's, genau. Ja.
Stimmt, zwei blonde Wills. Das ist natürlich leicht zu verwechseln. Nein, Deshaun Watson, ich war schon beim Draft ein großer Fan. Er mag nicht der beste Quarterback unbedingt sein. Aber er hat dieses Gewinnergehen. Er weiß, wie man Spiele gewinnt. Das hat man am College gesehen. Allein das National Championship Game gegen Alabama, das war ja der Wahnsinn, wie er das dann rumgerissen hat. Und das ist genau das, was die Texans gebraucht haben. Die brauchen jetzt keinen Ganzlinger oder was auch immer. Die brauchen einfach einen, der ihnen dafür sorgt, dass die Defense ein bisschen vom Feld kommt, frisch bleibt. Und ab und zu Punkte auflegt, den Ball nicht zu oft übergibt. Also da ist alles super, würde ich sagen, mit Deshaun Watson. Und er hat ein ordentliches Run-Game. Er läuft selbst extrem gut und intelligent, würde ich sagen. Also er riskiert da jetzt auch nicht zu viel, dass er dann die Bälle verliert. Aber er hat jetzt wieder einen Lauf-Touchdown gehabt und hatte ja auch schon in seinem ersten Start gegen die Bengals einen. Also ich bin bisher begeistert von ihm und er ist besser als alles, was die Texans in den letzten Jahren zu bieten hatten. Und so mit Deshaun Watson sind die Texans eine Gefahr für jedermann in der NFL.
Ja, genau. Gerade die Defense ist ja wirklich Championship-Kaliber schon seit Jahren. Denen fehlt es eigentlich nur an einem vernünftigen Quarterback, der ja das Spiel so managt, dass man genug Zeit, dass man die Defense frisch hält, dass man selbst Punkte auflegen kann. Und das ist im Moment Deshaun Watson genau der richtige Mann dafür. Gucken wir mal zu den Tennessee Titans, Florian. Für die Titans war wirklich ein Spiel zu vergessen. Marcus Mariota war von Anfang an nicht ganz fit, ist dann rausgegangen aufgrund einer Verletzung mit dem Muskelfaser. Das ist dann rausgegangen in der zweiten Halbzeit, hat dort sehr gefehlt. Hat Matt Castle-like was versucht, aber das war halt auch Matt Castle einfach. Das Run-Game war nicht da. Okay, das war aber auch schwierig gegen die Defense der Texans, die ja mal wieder unglaublich war.
Genau, die Defense der Texans wird ja schon lange hochgelobt. Ich fand, dass sie in dieser Saison bisher noch gar nicht so überragend war. Also da könnte noch deutlich mehr kommen. J.J. Watt hat ja bisher noch keinen Sack, meine ich, die Saison zum Beispiel. Und das Problem war allein schon zum Beispiel, dass Tennessee eine Possession-Zeit von 20 Minuten und 19 Sekunden hatte. Das heißt, ungefähr ein Drittel vom Spiel. Houston hatte hingegen fast 40 Minuten den Ball. Und dementsprechend haben die Quarterbacks in Tennessee jeweils auch nur 10 Pässe versucht zu werfen. Beide dabei 2 Interceptions geworfen und ja 109 Yards insgesamt im Passing rausgeholt. Und das war natürlich viel zu wenig. Und auch im Rushing Game gab es nicht so viel Erfreuliches, denn der beste Rusher im Team war noch Marcus Mariota, der zum ersten Mal in seiner Karriere für 2 Touchdowns gelaufen ist, was glaube ich tatsächlich das einzig Positive in dem Spiel war, dass er halt wirklich 2 Rushing Touchdowns rausgeholt hat, was ja wieder mal zeigt, dass er ein sehr mobiler Quarterback ist, was natürlich seine Vorzüge hat, wobei er jetzt ja leider verletzt ist und sonst das Rushing Game mit DeMarco Murray und Derrick Henry hat nicht so besonders gut funktioniert, die haben zusammen 38 Yards nur erlaufen und ja, mit dem Backup Quarterback war im Prinzip dann nur noch Houston am Ball und hat souverän in den Franchise-Rekord mit den meisten Punkten rausgeholt.
Ja, genau. Es war wirklich so ein Spiel zum Vergessen für die Titans. Clemens hatte eigentlich auch das vor der Saison so das Gefühl, dass die Defense der Titans eigentlich eine sein kann, die durchaus in den Top 10 der Liga sein kann. Sie haben jetzt 57 Punkte zugelassen gegen Deshaun Watson. Ne, auch bei allem Respekt, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber ich finde, die Defense der Titans hatte auch gestern so ein Spiel, wo man einfach nur sagen kann, das ist wirklich ganz, ganz schwach. Sie haben sich dort auch enorm verstärkt, aber bis jetzt hat man sich diese Saison überhaupt noch gar nicht überzeugen können.
Ja, auf jeden Fall. Und da muss man sagen, die 57 waren noch ein bisschen Glück, weil da hat ja Watson noch in der Red Zone eine Interception geworfen. Genau. Also das hätten auch locker über 60 sein können und das gab es, glaube ich, seit 5 Jahren nicht mehr, dass eine Mannschaft über 60 Punkte hatte. Da waren ausgerechnet die Texans, die für ganz schwache Offense stehen, ganz nah dran. Ja, da müssen sich die Titans ganz große Sorgen machen. Und ja, das Problem ist, Logan Ryan ist jetzt natürlich Nummer 1 Corner. Das war er in New England nicht und das ist er wahrscheinlich auch nicht. Die Nummer 2 Rolle in New England hat er zwar besser ausgefüllt, als Stephon Gilmore das getan hat, aber Nummer 1 Corner fällt ihm ein bisschen schwer und Dory Jackson ist sehr talentiert, aber er ist noch nicht so weit, habe ich das Gefühl. Der braucht noch ein bisschen, also ist die Secondary, die ja schon letztes Jahr das Schwachstück war, nicht besser geworden. Und vorne hat Jarrell Casey gefällt mir dieses Jahr noch nicht so richtig. Der gute Runstopper. Oregbo und Morgan passt so, aber sonst vorne Front 7 nicht so berauschend. Und ich hatte eigentlich von Tennessee mehr erwartet, dachte, dass die AFC South relativ entspannt gewinnen werden, aber das sieht überhaupt nicht so aus. Und das liegt an der Defense. Wenn dann die Offense mal nicht funktioniert, hat man ja jetzt gesehen, am Wochenende, dann geht's richtig schief und ich denke, wenn Mariota jetzt am Wochenende ausfällt, werden die Titans auf jeden Fall 2-3 stehen.
Ja, das darf man wirklich sehr gespannt sein, wie es auch in der AFC South weitergeht. Im Moment sind einige Divisions auch wirklich sehr weit offen, womit man vor der Saison eigentlich so nicht gerechnet hatte. Auch die AFC South gehört mit dazu. Darf man gespannt sein, wie es in den nächsten Wochen entwickelt. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Division. Wahrscheinlich die beste Division im Football, wie man sie nennt. Das Spiel der Denver Broncos gegen die Oakland Raiders. Und Florian, ich bin ganz ehrlich, die Defense der Denver Broncos macht mir richtig Angst. Was die Woche für Woche abliefern, das ist richtig, richtig stark.
Die Defense ist tatsächlich extrem gut. Die macht mir persönlich auch Angst. Und das ist ein ganz starkes Team in der AFC. Also die, sie haben ja Ezekiel Elliott hatten sie schon zu weniger als einem Yard per Carry gehalten. Sie haben LeSean McCoy zu auch fast keinen Yards bei fast keinen Yards gehalten. Und jetzt das neueste Beispiel, Marshawn Lynch. 9 Carries für 12 Yards, Average von 1,3, dabei kein Touchdown oder gar nichts. Also das ist extrem stark, was sie da vorne machen im Running Game. Und das Beeindruckende ist ja, dass ich vor der Saison noch dachte, dass ihre Secondary eigentlich der bessere Teil der Defense ist in ihrer sogenannten No-Fly-Zone, wo sie gut und gerne die Gegner intercepten. Haben sie auch einmal gemacht mit EJ Manuel. Das war ja der Drive, der dann auch tatsächlich das Spiel beendet hat am Ende. Und die Defense ist eben richtig gut. Also da, das ist tatsächlich beeindruckend. Sie sind auch in den Statistiken relativ weit vorne. Also sie haben die wenigsten Yards per Game bisher zugelassen mit 260,8. Und auch Punkte lassen sie nicht besonders viele zu mit 18,5. Wobei das natürlich sogar ja noch ausbaufähig ist für sie. Was ein bisschen spannend zu sehen sein wird, ist, wie sie jetzt dann weiterspielen, weil sie bisher ja 3-1 sind, davon 3 Heimspiele aber hatten und die alle gewonnen haben auch. Jetzt das nächste Spiel gegen die Giants ist auch noch zu Hause. Da gibt es nicht so viel Running Game, was sie stoppen müssen. Aber danach werden sie dann dreimal zu Auswärtsspielen fahren müssen, unter anderem gegen Kansas City, wo dann wirklich nochmal gute Running Backs warten. Und da bin ich persönlich gespannt drauf, ob sie eben auch auswärts, wenn sie nicht in ihrem Mile High Stadium spielen, ob sie da eine ähnliche Qualität dann aufbringen können oder ob das dann da mal etwas bröckeln wird.
Genau, das ist auch das, die Frage, die ich mir stelle, wie sie auswärts zeigen, weil beim jetzt eben Auswärtsspiel, da sah gerade auch die Offense wirklich nicht gut aus. Die war jetzt am Wochenende okay gegen die Raiders. Die so ein bisschen lahm, nachdem sie wirklich gut gestartet sind, Clemens. Die Offense war wirklich gut, aber jetzt mit der Verletzung mit von Derek Carr, der sich jetzt verletzt hat, mit einer Rückenverletzung und vielleicht sogar länger ausfallen könnte. Die Raiders stehen jetzt bei 2-2 und ich glaube, sie wissen selbst nicht, wie es jetzt genau hingehen wird, Clemens.
Ja, also Derek Carr soll wohl mit einer Rückenverletzung 2-6 Wochen ausfallen. Und die Raiders sind eines der talentiertesten Teams sicherlich. Aber wenn K 6 Wochen raus ist, sehe ich die Chance, dass wir die Raiders in der Postseason sehen, bei 0. Weil dann sind die Chiefs und die Broncos in der eigenen Division weg. Und da werden sie auch dann relativ viel verlieren. Natürlich bei einem schweren Schedule, den man als AFC West Team einfach hat. Und dann noch die Playoffs als Wildcard Team zu erwischen, wird sauschwer. Und sie haben immer noch kein Laufspiel, muss man mal sagen. Marshawn Lynch ist doch enttäuschend bisher. Gut, ich muss sagen, ich habe nichts anderes erwartet. Aber die meisten haben ja schon gedacht, er wird viel erreichen. Jetzt das Problem war noch gegen die Broncos, dass der beste Receiver Michael Crabtree ausgefallen ist. Und Amari Cooper enttäuscht unfassbar. Der hat von seinen 8 Targets doch sage und schreibe 2 gefangen. Ich glaube nur Nuts. Also bei denen geht gar nichts zusammen. Und da muss man jetzt wirklich und der Raiders hoffen, dass Carr schnell zurückkommt, auch dass Crabtree dann wieder da ist und natürlich auch, dass die Defense, abgesehen von Khalil Mack, gut funktioniert.
Ja, genau, die Defense ist im Moment das große Steckenpferd der Oakland Raiders. Das bringen brauchen sie eigentlich noch. Die High Falling ist, die viele Punkte aufliegt, aber in den letzten 2 Wochen haben sie es im Moment nicht geschafft. Deswegen stehen sie jetzt bei 2-2 und man darf gespannt sein, was mit Derek Carr ist. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt mal so ein Injury Roundup. Ich habe es gesagt, Derek Carr verletzt wahrscheinlich 2-6 Wochen raus. Bis bei aktuell Update bei Marcus Mariota ist, dass er wahrscheinlich sogar nächste Woche spielen kann. Florian, aber es gab ja noch eine schwere Verletzung von wahrscheinlich dem großen Kandidaten bisher vor den Rookie of the Year Award, Dalvin Cook. Der wahrscheinlich kommt gar nicht mehr spielen mit.
Genau, das wäre natürlich extrem bitter für die Minnesota Vikings, wenn ihr Running Back, den sie jetzt aus dem frühen Draft geholt haben, wenn der ausfällt, weil der hat sich ja leider am Knie verletzt und das sieht aber so aus, dass er eben für die Saison draußen ist. Und ja, Minnesota hat ja die letzten Jahre immer mal wieder Probleme mit ihrem Running Game und wenn der jetzt die Saison ausfällt, dann müssen sie schauen, wie sie da eine Lösung finden können, weil bisher sah Minnesota ja sehr stark aus. Auch mit Backup-Quarterback hat es gut funktioniert, aber Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen, wie das dann weiter funktionieren wird.
Ja, Clemens, gucken wir nochmal in Seahawks, die ja auch zwei etwas schwere Verletzungen haben, von zwei wichtigeren Spielern. Chris Carson, Cliff Averill, was ist bei denen zu erwarten? Wann sind die wieder? Chris Carson wahrscheinlich in den nächsten 8 Wochen, ist er also auf Injury Reserve gesetzt worden?
Ja, bei Chris Carson ist die Hoffnung da. Pete Carroll hat gesagt, es ist eine geringe Chance. Er hat gesagt, hier ist so ein Outside-Shot, dass er am Ende des Jahres nochmal spielen kann. Und wenn Pete Carroll schon so pessimistisch redet, dann wird er nicht mehr wiederkommen dieses Jahr. Er hat sich ja das Bein gebrochen. Und das ist nicht das Problem, das wächst zusammen. Aber er hat sich einen ganz schweren Ankle-Sprain zugezogen und der muss operiert werden. Und das ist das Problem. Dann Cliff Averill hat sich eine Nackenverletzung zugezogen. Der hat so ein bisschen Probleme zurzeit, seine Finger zu spüren. Das könnte auch längerfristig werden, wer weiß. Vielleicht wird er dann auch nächste Woche oder so noch auf die IR gesetzt, weil sie merken, da geht jetzt erstmal nichts mehr. Und der große Erleichterungsmoment für mich kommt dann heute Nachmittag. Da geht es nämlich um Rhys Odhiambo, den Left Tackle. Da hatten sie erst die Befürchtung, dass der sich das Herz gequetscht hat. Ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Und der sollte wieder spielen können, aber da war wirklich erstmal die Befürchtung da, dass da was ganz Schlimmes passiert ist. Und muss man jetzt sehen, Averill kann natürlich durch Frank Clark aufgefangen werden. Man hat da jetzt den Platz von Chris Carson im Roster durch Quinton Jefferson ersetzt. Einen Defensive Lineman, der eigentlich alles auf der Line spielen kann, den man in der 5. Runde 2016 gepickt hatte, hat man jetzt vom Practice Squad der Rams geholt und so den schon mal abgefangen. Odhiambo wird wieder spielen können und über die Ersetzung von Carson hatten wir ja vorhin schon geredet.
Ja, genau. Wie gesagt, das ist soweit erstmal dazu. Noch ein paar weitere kurze Updates noch. Ty Montgomery ist eine Tag-zu-Tag-Entscheidung, also scheint doch keine große, schwere Verletzung zu sein mit seiner Rippe. Kann sogar vielleicht sogar am Sonntag sogar spielen gegen die Dallas Cowboys. Auch Devante Adams muss man jetzt gucken, ist im Concussion-Protokoll, wie das genau abzieht, aber es sieht im Moment danach aus, dass er eventuell auch dort fertig sein könnte für das Dallas-Spiel. Und natürlich auch ganz wichtig aus Sicht der Atlanta Falcons, es sieht so aus, dass Julio Jones nächste Woche wohl noch wieder starten kann. Also sie gehen davon aus, dass er kein einziges Spiel verpassen wird, während das MA von Sanu sagt, dass er wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen nicht spielen wird. Ist vielleicht ein herber Verlust für diese Mannschaft. Man hat es ja schon gesehen gehabt gegen die Bills. Dann hatte doch Matt Ryan einige Probleme, den Ball tief zu werfen. Wir gucken auf natürlich, dass alle wieder schnell fit werden, weil wir natürlich die Top-Spieler auch sehen wollen. Die Highlight-Player natürlich wie ein Julio Jones oder auch Mohamed Sanu. Ich bedanke bei euch beiden. Das war wieder eine interessante Runde zwischen uns. Wir hatten wieder viele interessante Spiele, viele interessante Ergebnisse. Ich habe wieder komplett daneben getippt diese Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Sogar noch schlechter als letzte Woche. Nur 4 Spiele richtig. Hoffe mal, dass es in der nächsten Woche ein bisschen besser wird. Und wünsche euch einen schönen Tag und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt American Football by Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.